unser Podcast für Menschen, die sich täglich mit unseren Daten beschäftigen.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Datengeflüster, dem Podcast, in dem wir uns um Daten und alles rundherum beschäftigen. Mein Name ist Christoph Bauer, bin bei der Firma NetApp in Österreich und bin Co-Host dieses Podcasts.
Ja, danke Christoph. Mein Name ist Andreas Pulker, tätig für die Quorum Distribution und ich bin der andere Co-Host unseres gemeinsamen Podcasts Datengeflüster. Bevor wir heute starten, ein paar Punkte in eigener Sache. Heute mit neuem Equipment unterwegs, also heute Test, Premiere mit wirklichen Mikrofonen. Wenn sich im April die Doppelfolge angehört habt, super interessant. Wer es noch nicht angehört hat, bitte nachholen. Wir haben aber damals das Thema gehabt, dass uns die Mikrofone verlassen haben und haben das jetzt zum Anlass genommen, einmal da zu investieren in besseres Equipment.
Level up the Podcast Game.
Genau, genau. Ja, noch eine Neuigkeit, Location. Wir sind halt erstmalig im Quorum Office. Bis jetzt sind wir ja nie bei der Quorum zu Gast gewesen, weil es kein richtiges Büro gegeben hat. Heute gibt es ein richtiges Büro in der Wagenseilgasse 3, dritter Stock. Das heißt, wenn es uns besuchen kommt, da haben wir jetzt eine fixe Anschrift. Und natürlich wieder halt neue Gäste bei uns. Einzig altes sind wir beide.
Alt und wird immer älter.
Wird jeden immer Tag. Älter mit jedem Tag. Aber wieder Rotwein, jeden Tag besser. Gut, starten wir los. Heute bei uns zu Gast der Julian Seiler von der SNS und der Jakob Reiter von der Mimirio, einem KI-Startup aus Österreich. Und den Titel könnt ihr euch wohl jetzt schon mal denken, wenn wir da so Gäste bei uns heute haben. Stellt sich einmal kurz vor, vielleicht Julian, beginnst du?
Ja, hallo und danke für die Einladung. Mein Name ist Julian Seiler. Ich bin seit circa 7,5, 8 Jahren bei der SNS tätig. Die SNS steht für Saturn Networking Solutions. Gibt es jetzt seit diesem Jahr 30 Jahre und hat ganz klassisch als IT-Systemhaus gestartet. Und mittlerweile sehen wir uns doch als führenden Plattform-Provider in Österreich, fokussiert auf Infrastruktur und behandeln alle Themen, die rund um KI und Infrastruktur, Plattform, Konzeption, Implementierung, aber auch Betrieb betreffen.
Danke dir. Jakob?
Genau, Jakob Reiter, danke für die Einladung. CEO und Wiederholungstäter, das ist mein viertes Startup jetzt, immer im KI, immer im Automatisierungsbereich. Mimirio ist jetzt noch keine 30 Jahre alt, sondern 1,5 Jahre alt. Wir beschäftigen uns damit, souveräne KI in die österreichischen Unternehmen zu bringen, also Industrieunternehmen, Finanzdienstleister, aber auch immer mehr öffentliche Verwaltung und eben mit den Daten zu flüstern, zwinker, zwinker, nämlich privat zu flüstern. Also wie können die Daten im Unternehmen gehalten werden? Wie können wir mit KI auf unseren sensiblen Daten arbeiten, ohne dass die Daten abfließen an Dritthersteller, vielleicht sogar über Kontinente hinweggehen, wo wir dann nicht mehr wissen, wie die Kontrolle über unsere Industriedaten, Finanzdaten, personenbezogenen Daten, Hoheitsdaten wirklich aussehen. Und da haben wir eine sehr spannende Lücke gesehen und wir arbeiten wahnsinnig gerne und wahnsinnig intensiv mit der SNS zusammen, weil wir natürlich die Softwareseite produzieren und wir einen starken Hardware- und Service-Layer brauchen, mit dem wir das dann wirklich auf die Bühne bringen können. Und das ist eben, warum wir heute zusammen da sind und warum das auch so gut funktioniert.
Sehr gut. Jakob, du hast es jetzt schon ein bisschen erklärt. Mimirio gibt es seit 1,5 Jahren, aber du bist Wiederholungstäter. Vielleicht ein bisschen zu deiner Vita. Was hast du vorher gemacht? Wo, aus welcher Ecke kommst du? Welche Unternehmen hast du vorher schon gegründet? Wie ist das Ganze ausgegangen, weitergegangen bis jetzt zu Mimirio?
Also ich habe einen dieser wunderschönen, absolut nicht geradigen Lebensläufe. Ich habe mal Informatik studiert, habe mir dann gedacht, das ist ein bisschen langweilig, ich studiere noch Jura, also Rechtswissenschaften dazu und habe dann noch irgendwie als drittes Wirtschaft noch studiert. Und nachdem ich dann irgendwie 3 Studien hatte, habe ich mir gedacht, weißt du was, machst gar nichts davon, wirst Unternehmer. Das war für meine Eltern zumindest ein bisschen der Kniefall, er wird Künstler. Gut, ist auch nicht so weit entfernt davon. Aber habe dann sozusagen mein erstes Unternehmen gegründet, eine Agentur. Wir haben damals grandios noch WordPress-Webseiten gebaut und haben am Abend noch ein bisschen gecodet, ja. Freelancer-Netzwerk aufgebaut. Dann kam mein zweites Unternehmen, das war ein Startup, die sind zu mir gekommen, damals als Kunde ursprünglich, haben gesagt, hey, wir brauchen ein Produkt, kannst du uns das coden? So, ja, kein Problem. Ja, wir können dich aber nicht zahlen, du kannst Eigenkapital haben. So, oh, fuck. Und dann sind wir halt dorthin gekommen, wo ich dann wirklich dort eingestiegen bin. Es hat mir dann mehr getaugt als die Agentur, habe die Agentur abgedreht, bin in dem ersten Startup als Coder eingestiegen. Das hat am Anfang richtig gut funktioniert. Dann haben wir das so wie die ersten Unternehmen üblich mit 120 km/h gegen die Wand gefahren, haben sie in letzter Sekunde, wie das so üblich ist, nochmal gedreht und hatten dann mit einem Großkunden noch ein paar Jahre, wirklich profitable Jahre und sind quasi mit gut und null ausgestiegen, aber halt tausendfache Erfahrung. Und dann sind wir in die nächste Iteration gegangen mit einem ähnlichen Team, wo wir die Innovationsagentur The Venture gegründet haben in Österreich, die man vielleicht schon mal gehört hat. Da haben wir zu viert begonnen und als ich dann ausgestiegen bin, waren wir rund 50 Leute, waren hochprofitabel, haben Startup-Investment selber auch in Österreich gemacht. Nur an irgendeinem Punkt kommt dann als Techniker und als Wirtschafter dann der Punkt, du sagst, ja, das Agenturgeschäft ist cool und die Jungs machen das weiter und die Company existiert und so, aber ich würde schon jetzt gern wieder was bauen. Und ich sehe überall den Bedarf, ein Produkt zu bauen. Und habe mich dann entschieden zu gehen. Trennungen sind immer schwer, aber es hat dann einigermaßen gut funktioniert. Und habe eben, das war dann vor 1,5 Jahren, ein Jahr Auszeit versucht zu nehmen. Das hat mäßig funktioniert, weil irgendwie in dem Jahr sind dann die ganzen Transformer und der ChatGPT 4.0.1 gekommen. Ne? Und ich habe einfach gesehen, Alter, da kommt jetzt eine Welle. Das wird eine riesige Welle, weil ich habe aus der Erfahrung davor gewusst, wir waren in der letzten Chatbot-Iteration schon so weit, aber es hat uns haben uns die Transformer gefehlt. Ich habe gewusst, so jetzt geht's los. Und habe dann meinen Co-Founder aus meinem alten Netzwerk kennengelernt, den Stefan Damm, der damals noch der CTO von Runtastic war. Dann ist Runtastic quasi in Österreich eingestampft worden. Und Stefan hat gesagt, ja, also ich sehe voll die Parallelen zu der alten Mobile Iteration. Es ist voll gleich. Ja. Man sagt, okay, komm, dann machen wir was zusammen. Und daraus ist dann Mimirio entstanden und daraus ist unsere Forschung entstanden und daraus sind unsere Ergebnisse gekommen. Und dann, ehe du dich versiehst, ist das Unternehmen 1,5 Jahre alt und wir haben coole Kunden und arbeiten da draußen. Ja.
Das heißt, der Zeitpunkt war, wie die LLMs dann irgendwie nach Europa geschwappt sind, hast du einmal in der Vorbesprechung gesagt. Mhm. Was war da wirklich der ausschlaggebende Punkt, wo sie gesagt habt, so, das ist jetzt deine Welle? Und ja, genau, also das wäre meine erste Frage.
Mir war relativ schnell klar, dass du da einen unglaublich potenten Muskel hast. Also diese LLMs können so großartig Texte schreiben. Das, was sie nicht können, ist mir beantworten, was war in meinem letzten Meeting, was sind meine Quartalszahlen. Warum? Weil sie das Wissen nicht haben. Das Wissen, das sie haben, ist in dem Sprachmodell gepackt, drinnen in den Multileo Perceptrons. Und die können abrufen, was bis zum Knowledge Cutoff war. Aber als Unternehmen will ich jetzt mein internes Wissen abrufen und nicht, was im Modell ist. Das heißt, für mich war relativ klar, wir haben einen wahnsinnig potenten Muskel, aber wir brauchen schon die Intelligenz dazu, diese zweite Komponente. Und das, was sich dann ergeben hat, war zu sagen, wir können ja die Modelle verwenden, um schöne Sprache zu formulieren, aber wir müssen trotzdem das Wissen innerhalb des Unternehmens kuratieren. Und das ist die eigentliche Challenge, weil da liegt ein bisschen was am SharePoint, ein bisschen was im Salesforce, ein bisschen was irgendwo am File Drive, noch in einem Archiv, ein bisschen was in einer Microsoft Teams Message, ein bisschen was liegt linke Ecke rechts, ein Offboarding-Interview von vor 5 Jahren, als der gute Angestellte dann in Pension gegangen ist. Ja? Und das alles zu konsolidieren, das ist doch die eigentliche Challenge. Eine Wissensbasis aufzubauen im Unternehmen, wo ich sage, wenn ich prompte, dann will ich mir nicht überlegen, welche 4 Files muss ich da jetzt hochladen, damit da ein guter Kontext entsteht. Ich will einfach prompten und ich will eine Antwort. Und ich will, dass sie richtig ist, ich will, dass sie fundiert ist, ich will, dass sie auf meinen Daten basiert und nicht auf irgendeinem Search-Ding. Ja? Und ich will aber, dass diese Daten nie das Haus verlassen, weil ich will prompten, wie könnten wir in die nächste Strategierunde gehen, bereite mir ein Strategiepapier vor, recherchiere den Markt Südostasien. Ja? Und das heißt, da hat sich dann für mich aufgetan, wir brauchen die eigentliche Intelligenzkomponente im Unternehmen zu dem Muskel LLM. Und genau dort haben wir uns dann positioniert und genau dort haben wir uns aufgesetzt. Und das war eben 2 Jahre, bevor wir das Thema Souveränität kannten, Datensouveränität, KI-Souveränität. Und ich behaupte, warum es uns jetzt am Markt so gut geht, ist, weil das Thema jetzt aktuell ist, jetzt so viele Unternehmen darüber diskutieren. Ja. Und Shoutout to Mr. Trump, ja, mein bester Sales- und Sales-Mitarbeiter. Ja.
Dann noch eine Frage. Ihr habt jetzt schon ein paar Kunden aufgebaut in verschiedenen Sektoren. Was sind denn für dich so die Top 2, 3 Use Cases, die ihr seht bei den Kunden und die ihr jetzt vielleicht auch schon umgesetzt habt?
Also alle unsere Kunden fangen an mit Wissenssuche. Wir gehen davon aus, dass jeder Wissensarbeiter im Unternehmen, zwei bis drei Stunden pro Tag nur damit verbringt, Wissen zu suchen. Da geht es noch gar nicht darum, was zu arbeiten, sondern einfach nur mal, dass alles am Tisch liegt. Ja? Das heißt, das ist ganz oft der erste Use Case. Der zweite Use Case ist dann so Sachen wie Dokumente verfassen. Dokumente zusammentragen, Reports zusammenfassen, Dokumente ausfüllen, Reports ausfüllen, Meeting Notes schreiben, Meetings transkribieren, To-Dos aus Meetings extrahieren und dann quasi auch ablegen. Und für diese Sachen haben wir halt Agenten, da haben wir die Systeme. Ja. Und dann geht es weiter, dann läuft es weiter mit, wir haben auch in unserer Plattform die Möglichkeit zu sagen, Custom GPTs, wir nennen sie User-Generated Content, User-Generated Agents zu produzieren, wo wir dann auch wirklich sehen, wo die Mitarbeiter anfangen, sich eigene Agenten zu bauen, die ihr Wissen beinhalten und Mitarbeitende dann sagen, hey, wenn ihr mich nicht erreicht, fragt zumindest meinen Agenten, der kriegt zu 80% zu gute Antwort, löst vielleicht schon euer Problem und ich bin aus dem Loop draußen. Und wir sehen, dass auch da wirklich eine Agentisierung von Mitarbeitenden passiert, die extrem spannend sind, weil wenn der Mitarbeiter dann in Pension geht, bleibt der Agent in der Firma und du hast auch eine Wissenssicherung, die dadurch passiert, ja? Eine Prozesssicherung. Also wir kommen auch immer mehr drauf, was da so die Use Cases sind, aber klassisch fangen wir bei der Suche an, dann Dokumente generieren, Berichte, E-Mails schreiben und dann geht es immer mehr in die Wissenskuration hinein. Mhm.
Jetzt ist einmal das ganze Thema, fängt in der Regel irgendwo in der Cloud an oder wird sehr oft in der Cloud angefangen, wie du schon gesagt hast. Jetzt haben sich halt geopolitisch ein, zwei Dinge getan, die, glaube ich, da auch einiges ausgelöst haben. Das heißt, Data Sovereignty ist ein ganz großes Thema. Nicht allen Leuten ist mittlerweile auch tatsächlich bewusst, ich kann da nicht einfach alles hineinschießen, weil wer weiß, wo das auch landet und zu welchem Zweck das eingesetzt wird. Das heißt, es muss irgendwie lokal gehostet werden. Das heißt, das ist auch der Grund, wie dann die SNS ins Spiel kommt. Wie ist die SNS aus eurer Sicht da ins Spiel gekommen und welchen Mehrwert bietet sie für euch?
Also die SNS ist über das gemeinsame Kontaktenetzwerk gekommen. Ich meine, man kommt um die SNS in Österreich eigentlich nicht wirklich herum, wenn man das ernsthaft betreiben will. Aber sozusagen über gemeinsame Kontakte. Wir haben dann relativ schnell gefunden, dass das wirklich eine Synergie auf Augenhöhe ist, dass da jeder zusammen das anbieten kann, was ihn stark macht. Ja. Und so sind wir dann quasi zusammengekommen. Und wie du richtig gesagt hast, ja, die meisten unserer Kunden beschäftigen sich mit dem Thema Souveränität. Und ich sage dann immer, das ist ein Spektrum. Das ist jetzt nicht ein On-Off-Switch, sondern du musst überlegen, für meine Daten, für meine Workload, was ist da jetzt der richtige Ausgangspunkt? Bin ich eine Bank und arbeite mit Kundendaten, werde ich wahrscheinlich eher on-premise gehen. Schreibe ich den nächsten LinkedIn-Post, ja, gut, dann kann ich auch eine Private-Instanz verwenden, weil ich wahrscheinlich nicht über sensible Daten schreiben werde. Ja. Das heißt, was wir unseren Kunden auch versuchen anzubieten, ist eben dieses Spektrum, zu sagen, wir stellen die Software zur Verfügung und du als Kunde wählst dir den Unterbau. Und wenn du sagst, mein Unterbau, was gut genug ist, ist eine Private-Cloud-Umgebung, so be it. Wenn du sagst, ich möchte einen Teil on-premise haben, nämlich mein Wissen und die LLM darf in der Cloud sein, weil ich möchte bei den GPU-Server sparen, so be it. Oder du sagst, nee, das muss vom Internet getrennt sein, weil ich habe da unveröffentlichte Patente drauf. Ja. Ich bin ein Industrieunternehmen, ich ziehe alles on-premise, so be it. Ja. Das ist sozusagen, wir enablen den Kunden, dann diese Souveränitätsentscheidung zu machen. Wir begleiten ihn auf der Reise. Aber das muss jeder für sich herausfinden, was seine Risiko-Exposure ist. Ja.
Und ich glaube, das ist auch vor allem die gute Überleitung zu uns oder wo der Fit auch einfach da ist, weil wenn man sich am österreichischen Markt umsieht und auch vor allem mit Infrastrukturpartnern redet, dann gibt es immer einen klaren Fokus. Ist der Fokus jetzt Public Cloud? Ist der Fokus jetzt On-Premise? Und so wird das normalerweise bei den Partnern auch gelebt. Bei uns ist ganz klar der Fokus Hybrid. Und genau aus den Gründen, die der Jakob gerade gesagt hat, wir wollen dem Kunden oder auch Partner selbst überlassen, wo liegen meine Daten, wo beziehe ich meine Ressourcen und wo befindet sich das auf dem Spektrum. Um das im Normalfall in einer komplexen Welt so effizient, so gut, so performant wie möglich abzubilden, ist es fast unmöglich, es nicht hybrid abzubilden. Das Spektrum, auf dem wir uns befinden, kann natürlich sein 90% zum Beispiel on-premise, 10% in der Cloud, kann genau umgekehrt sein, kann 50-50 sein, aber ich glaube, die Awareness zu haben, dass es notwendig ist, diese hybriden Möglichkeiten zu schaffen, um einfach aus jeder Welt das Maximale herauszuholen, ist ganz, ganz wichtig. Und da ist uns auch, glaube ich, da war der größte Drive auch Richtung Mimirio da, weil die Software das auch möglich macht.
Ein Schritt zurück, du hast gesagt, ihr habt euch kennengelernt, Netzwerk, vor wie lang?
Der Kennenlerntermin zwischen Mimirio und uns war circa vor einem halben Jahr. Und da hat man aber auch sofort gemerkt, dass es ein Perfect Fit ist.
Ja.
Einfach aus der hybriden Story heraus, das passt wie die Faust aufs Auge.
Ja. Jetzt habt ihr aber, wenn ich die Vorgespräche und auch Gespräche mit einem von eurer Geschäftsführer ein bisschen im Hinterkopf habe, euch vorher schon relativ reingefuchst, du und der Gerold. Wie seid ihr in das Thema dann eingestiegen? Was hat euch da so angeheizt?
Also ich glaube, wie die meisten, die sich ein wenig so umhören am Markt, habe ich persönlich vor 2-3 Jahren, wie die ChatGPT-Welle rausgekommen ist, sich einfach mal persönlich damit beschäftigt. Und ich glaube, so geht es auch vielen Unternehmen und dann wandert das natürlich auch ein wenig ins Unternehmen rein. Ja? Und das ging bei uns im Management vielen so. Und dann hat man mal im ersten Schritt extreme Euphorie. Wie kann man das ermöglichen auch in Österreich? Wie kann man das Kundenpartner näher bringen? Und dann kommt dann auch einmal gleich einmal die Phase mit Respekt. Wie kann ich das Ganze wirklich ermöglichen? Wie kann ich das Ganze souverän ermöglichen, sicher? Und aus der respektvollen Euphorie heraus sucht man sich dann Partner, sucht man sich ein Ökosystem in Österreich. Unser Schwerpunkt ist ganz klar Infrastruktur, hybride Plattformen, die KI-Use-Case-Builder, wie Mimirio einer ist, zu enablen, dass sie sich wirklich um ihr Business, um die Use Cases bei den Kunden kümmern können. Und wir bieten die Plattform souverän dort, wo der Kunde oder Mimirio in dem Fall das haben möchte, um den Kunden am besten zu enablen.
Ich glaube, da bist ja du mit deiner Historie auch gut passend. Du bist eine hybride Rolle. Also du bist das AWS. Sage ich mal, ein Gesicht gewesen, das auch im NetApp-Kontext diese beiden Themen gut kombiniert hat. Also einer der wenigen Partner in dem Fall, der sich auch da in die hybride Richtung getraut hat.
Ja, das macht das Ganze nicht einfacher.
Ja, sicher nicht.
Ich prinzipiell bin jetzt seit 8 Jahren bei der SNS und bin mittlerweile zuständig fürs gesamte Cloud-Business und auch fürs gesamte KI-Business. Und vor circa 5 Jahren haben wir uns wirklich begonnen, intensiv mit der Cloud zu beschäftigen. Und diesen Drive, der auch am globalen Markt entsteht, mitzunehmen. Und wie der Jakob schon erwähnt hat, jetzt seit circa 2 Jahren, auch mit gewissen globalen Ereignissen, merkt man viel, viel stärker diesen Daten-Sovereignty-Drive. Und das bedeutet natürlich, dass wenn man mit vielen Kunden und Partnern redet, dass die Richtung wieder dahin geht, sich vielleicht on-premise mehr Hardware zu beschaffen, damit man wirklich seine Daten in einem sicheren oder vermeintlich sicheren Umfeld hat. Was unser Zugang bei dem Ganzen ist, den Kunden und Partner die maximale Flexibilität zu geben und die maximale Datensouveränität und in diese Richtung auch zu beraten und die Konzepte zu ermöglichen. Weil wie wir sehen, zum Beispiel Public Cloud Provider, wie es eine AWS ist, wie eine Azure, die haben auch sehr starken Fokus drauf, auf Sovereignty. Die AWS mit einer European Sovereign Cloud, wo wir auch Launchpartner sind. Azure gibt es jetzt auch eine Region, schon länger jetzt mittlerweile in Österreich, wo wir auch Launchpartner sind. Das heißt, da gibt es Möglichkeiten, noch sicher lokal Daten abzubilden im eigenen Netzwerk. Wir können das Ganze in einem Private Housing oder Hosting-Konzept abbilden. Wir können aber auch wirklich, wenn der Kunde oder der Partner die Räumlichkeiten hat, das Ganze on-premise abbilden. Es kommt immer auf die Wünsche drauf an und wo man sich langfristig hinentwickeln will. Ich glaube, das Wichtige dabei ist, dass man es ermöglicht und die Flexibilität bietet.
Und was man da auch eben sehr gut sieht, ist, dass das Datensouveränitätsthema einfach ein Spektrum ist. Also das ist so, wie der Jakob am Anfang gesagt hat, kein Ja oder Nein, sondern man muss sich da den Use Case genau anschauen. Und ihr könnt es eben alles ermöglichen. Das ist eben eine sehr schöne Geschichte. Jakob, zu dir noch eine Frage. Und zwar, im ersten Schritt baut ihr ein RAG, ein Retrieval Augmented Gen AI, würde man das vielleicht sagen. Das heißt, es gibt ein LLM irgendwo und es gibt die Daten des Unternehmens und wir wollen das irgendwie zusammen verheiraten, dass das LLM eben auf die Daten des Unternehmens zugreifen kann. Da gibt es ja viele Anbieter am Markt, ihr seid nicht die Ersten, ihr seid nicht die Einzigen, auch von der NetApp zum Beispiel etwas vom out of the box mehr oder weniger. Was unterscheidet euch da im Gegensatz zu anderen Marktbegleitern?
Ja, danke. Über diese Frage bin ich immer sehr happy, weil RAG mal schnell in eine Schublade gesteckt wird. Ja. Also Retrieval Augmentation Generation ist mal prinzipiell ein Framework, wie Daten in die LLM kommen. Also das heißt, es gab vor RAG immer nur die Möglichkeit, das ganze LLM neu zu trainieren, zu feintunen, LoRa zu trainieren. Und man musste quasi die Daten in das System hineinpacken. Ja. Extrem aufwendig, extrem kostenintensiv. Und RAG war dann sozusagen ein Framework zu sagen, was ist, wenn wir die Daten, quote-unquote, lediglich in das Context-Window der LLM hineinschreiben und dann sozusagen dadurch augmentieren und dann die Generation laufen lassen. Oh, wait, das funktioniert ja und das funktioniert ja richtig gut. Ja? So, und jetzt wissen wir alle, die Generation ist nicht das Problem, weil das macht die LLM. Die Augmentation, okay, die ist ein bisschen tricky. Wie augmentiere ich den Kontext? Wie manage ich jetzt das Context-Window? Aber der Krux der Sache ist, wie gut funktioniert das Retrieval? Das ist 90% der Arbeit. Also RAG funktioniert prinzipiell so, dass du dann dahinter eine Vektordatenbank in einem einfachen Case hast. Dort werden Similarities zu Fragen-Antworten abgebildet. Jeder, der einen vernünftigen Proof of Concept vor einem Board-Member machen möchte, bleibt bitte auf dem Level. Das funktioniert zu 99,9%. Du musst halt alles in Frage-Antwort-Paaren bringen. Das war das originale Paper. Und dann ist mir hergekommen und gesagt, super. Similarity, Frage-Antworten, kann ich da jetzt auch meine Word-Files hineinspeichern und meine PowerPoint-Slides und ich habe da noch ein Excel mit 35 Tabellen und 4 Untergruppierungen und irgendein Bild, das encoded ist und plötzlich ist man draufgekommen, oh, wow, das funktioniert alles irgendwie nicht. Wir brauchen da jetzt eine Strukturkomponente, wir brauchen eine temporale, also eine Zeitkomponente, wann das war, wie das war, wie das in welchem Verhältnis zueinander gewesen ist. Und wir brauchen irgendeine Komponente, wo wir die Struktur abbilden. Und plötzlich kam sozusagen die Graph-Datenbank ins Spiel. Und man hat gesagt, ja, wir brauchen eigentlich zur Vektordatenbank, wo wir eine Semantic Similarity abbilden, auch eine Strukturinformation, Graphendatenbank. Und dann hieß es sofort, geil, wir brauchen eine Ontologie, weil wir müssen jetzt definieren, was welches Wort bedeutet. Und schon waren die großen Berater wieder drinnen, die Ontologien verkauft haben und gesagt haben, wir machen jetzt mal ein 2-Jahres-Projekt, wo wir definieren, was ist ein Projekt und was ist ein Produkt. Ja? Und das ist so ein bisschen, wo ein Großteil der Stand der Technik gerade steht. Und wir haben gesagt, nein, das darf es nicht sein. Können wir über das Large Language Modell gehen? Können wir einen vernünftigen Ansatz finden, da mehr herauszuholen als sozusagen diese brutale Verschränkung der beiden? Und haben gesagt, können wir die Graph-Datenbank mit der Vektordatenbank enger miteinander verzahnen, als sie erst im Context-Window zusammenzuziehen und einen eigenen Algorithmus bauen, der diese Daten vor dem Prompt schon connected, also bevor der Prompt überhaupt drauf trifft. Ja? Und können wir die Ingestion agentisch machen, sodass das System sich selbstständig lernt, wie das Unternehmen von intern herausläuft, der Agent im Hintergrund auch selbstständig lernen, wie verändert sich das Unternehmen, wie verändern sich Rechtestrukturen, wie verändern sich Produktstrukturen, wie verändert sich Kommunikation und sich selbstständig ein strukturelles, temporales und semantisches Verständnis der Firma von innen herauf aufbaut. Und jetzt merkt man, das ist jetzt nicht nur RAG, da ist ein ganzes Intelligenzsystem dahinter, für das wir auch gut 1,5 Jahre Forschung benötigt haben, FFG-geförderte Forschung, wo wir wirklich versucht haben, das hinzubekommen. Und das ist der Kern von Mimirio, dass wir das hinbekommen, dass wir quasi Datensilos anbinden können und unser System lernt sich ein, onboardet sich selbst auf die Struktur, auf die Daten und kann dann eben viel, viel besser mit viel besser meine ich fast 62% mehr faktengetreu auf die Daten reagieren, als was du halt sonst auf GitHub mit RAG findest und auch was Microsoft Copilot in den eigenen Daten gibt.
Und vielleicht, ich möchte auch noch was dazu sagen, weil genau das, was der Jakob gerade erklärt hat, war für uns auch ein bisschen der Gamebreaker, weil du machst den Kunden die Applikation oder die KI so nahbar und so schnell nahbar. Weil das größte Problem, was wir aktuell sehen, ist die Erwartungshaltung aufgrund von persönlichen Erfahrungen mit ChatGPT und Co. ist von jedem, na gut, das funktioniert out of the box. Aber wie wir heute schon kurz erklärt haben, LLM, ja, Sprachmodell, Zugriff aufs Internet, okay, schön und gut, aber wenn ich es wirklich unternehmensnahe verwenden möchte, muss ich mich um andere Themen kümmern. Muss ich mir über Security, über Berechtigungsstrukturen, über Infrastruktur Gedanken machen. Und diese Brücke zu schlagen, dass ich es ermögliche, mit meinen eigenen Daten zu arbeiten, aber auf eine sichere, souveräne Art und Weise und das direkt den Kunden ohne großen Aufwand wirklich zu ermöglichen und mir dann along the way wirklich Gedanken zu machen, wie schaut der Unterboden auch aus? Ja, wie skaliere ich das Ganze? Ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, was wir auch von, vor allem von Infrastrukturseite beleuchten, weil dadurch, dass wir Hybrid-Themen abbilden können, können wir zum Beispiel, wie wir es schon einige Male gemacht haben, den Kunden mit der Mimiro gemeinsam ermöglichen, gut Knowledge Base auf existierender Hardware, die gesamte Muskel, das LLM können wir auch temporär oder auch dann, wenn man es möchte, langfristig in der Cloud abbilden. Und dann parallel beginnen wir zu designen, wie viele User wird es geben, wie viele gibt es aktuell, was sind die Anfragen, welche Infrastrukturkomponenten müssen wir hierfür auch auswählen und können dann innerhalb der POC-Phase wirklich gezielt auch für ein langfristiges Rollout effizient, kostengünstig, souverän das ganze Designen, implementieren und betreiben. Und wie gesagt, diese Komplexität rauszunehmen, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema und auch Aufgabe für Use-Case-Builders wie die Mimiro in Österreich, weil die große Mission dahinter ist ja eigentlich, das Ökosystem in Österreich zu shapen und auch auszubauen. Ja. Weil wir reden immer nur von amerikanischen, chinesischen, russischen, ja, weniger mittlerweile, aber russischen Lösungen. Und die Idee hinter der ganzen Partnerschaft ist sehr wohl auch ein bisschen als Blueprint nach außen zu gehen und das österreichische Ökosystem auch zu motivieren, hier gemeinsam mehr zu machen von Infrastruktur, von Softwareseite, um da auch wieder europäisch etwas auf die Beine zu stellen.
Jetzt habt ihr beschrieben, dass du relativ klar starten kannst. Habe ich das richtig im Kopf? Ihr seid selber auch Kunde?
Wir sind selber auch Kunde. Ja. Wir sind gerade auch in der POC-Phase mit Mimiro, ja, und sehen da auch schon direkt Erfolge. Wir müssen das halt auch jetzt beginnen auszurollen. Ich glaube, das Thema ist bei uns nicht anders als bei irgendeinem Kunden oder Partner. Wir müssen genauso diese bisschen Unsicherheit, die es vielleicht beim Rollout gibt am Anfang, abnehmen lassen. Wir müssen gewisse Schritte, wie in jedem Change-Management-Projekt, weil es ist ein Change-Management-Projekt. Es ist eine andere Art zu arbeiten. Es wird auf eventuell sensible Daten zurückgegriffen. Muss nicht immer sein, aber kann natürlich sein. Je nachdem, wo das Unternehmen den größten Mehrwert sieht. Und wir sehen einen sehr großen Mehrwert mit Mimiro, was bedeutet, wir lassen es auf eigentlich fast alle Systeme bei uns zu.
Schon
und
drauf,
das jetzt? Schon ja, drauf. Und das ist halt dann natürlich, ich nenne es jetzt im Freigabeprozess von der Geschäftsführung, kann das dann vielleicht ein wenig länger dauern, aber wir sind von der Lösung eigentlich überzeugt und dementsprechend gibt es für uns intern auch das Rollout von Mimiro. Und da ist vielleicht ganz spannend, Mimiro ist für uns ein hybrides Rollout, wo wir wirklich die Knowledge Base on-premise auf einer GPU-Hardware, gibt es zum Beispiel von der Dell ganz gute POC-Geräte, die man hierfür auch in Anspruch nehmen kann, und das LLM in der Cloud. Aber wir als zusätzlich zu Mimiro rollen wir intern aber auch in anderen Spektrum
AI-Use-Cases aus, mhm. damit wir das Knowledge auch aufbauen.
Ja.
Weil wir können nicht sagen, wir bieten den Kunden und Partnern hybride Plattforms und AI-Plattformen an und haben selber überhaupt keine Ahnung, wie sich das wirklich anfühlt. Mhm. Weil technisch können wir es abbilden, aber es ist schon auch ein, wie ich gerade gesagt habe, ein Change-Management-Projekt. Und wenn ich nicht weiß, wie sich das Ganze anfühlt, kann ich schwer jemanden mit auf die Reise nehmen. Dementsprechend haben wir auch einen Use Case intern, wo es um Support, Ticketing, Agents und Agentic AI geht, mhm. den wir ausschließlich on-premise ausrollen. Und wir haben genauso Use Cases, die wir ausschließlich in der Cloud ausrollen. Weil alles hat seine Vor- und Nachteile, aber die Erfahrung und das Knowledge intern aufzubauen, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema für uns auch als Partner.
Ja. Essentiell, damit es das wirklich auch. Du kannst immer nur authentisch was erzählen, was du selber durchlebt hast. Würdet ihr da jetzt irgendwie eine Einstiegsgröße irgendwie feststellen können, im Sinne von, was ist einmal nicht Unternehmensgröße? Also es kann ein kleines Unternehmen mit sehr wertvollen Use Cases rauskommen, aber trotzdem aus eurer Erfahrung, was sind die Kundengrößen, die da jetzt noch am meisten reflektieren oder am schnellsten reflektieren?
Es ist immer eine Kombination auf uns, zumindest auf der Software-Seite, von Datenmengen und Usermengen. Ja. Mhm. Also ich sage mal, ein 10-Personen-Unternehmen, wo der Chef über den Tisch schauen kann und mit einem Ruf das ganze Unternehmen erreicht, haben nicht jetzt so die Bedürfnis von Informationsasymmetrien oder Silobildungen von Wissen, weil jeder sozusagen das macht. Es sei denn, das ist genau der Punkt, sie haben wahnsinnig viele Daten über wahnsinnig viele Projekte verstreut, hohe Fluktuation, all diese Aspekte, wo du dann sagst, wait, doch. Ja. Mhm. Gleichzeitig haben wir große Unternehmen, multinationale Unternehmen, die sind so lean und schlank und da gibt es vielleicht vier Manager und flache Hierarchien, wo du denkst, boah, ja, also die haben auch das Problem nicht. Ja? Aber generell sehen wir so, dass ab, ich würde sagen, 30 bis 50 Leuten in den Unternehmen sich so ein bisschen die ersten Silos bilden, Informationen nicht mehr ganz so available sind, wo sie überall hingehören. Definitiv bei 100. Da ist dann, merken wir schon die krassen Silostrukturen, da merken wir, da weiß die linke Hand schon oft nicht mehr, was die rechte tut. Ja. Alles dann darüber hinaus ist mehr als prädestiniert dafür. Wir hatten, wie gesagt, schon kleinere Use Cases, wo wir 10, 20, 30 User hatten, wo es absolut Sinn gemacht hat. Ich würde sagen, da ist so der Einstieg. Ja. Wir sehen uns jetzt nicht so primär als der KMU, Klein- und Mittelbetrieb, Anbieter in Österreich, weil deren Bedürfnisse großteils schon von einer oder zwei Plattformen abgearbeitet. Also ich denke jetzt an das Handwerksbetrieb in Österreich. Ja. Der hat meistens ein zugeschnittenes ERP, das von seiner Branche kommt, ja, wo der dann sagt, 80% meines Wissens ist in dem einen ERP-System drinnen. Punkt. Ja gut, ich habe noch E-Mail, aber das ist es dann auch. Ja. Spannend wird es, wenn du dann eben mehrere Systeme hast über mehrere Abteilungen, das nicht mehr konsolidieren kannst, nicht mehr sozusagen. Da gehen wir dann wirklich auf und da ist dann auch, entwickelt sich die Stärke von Mimirio dann auch quasi. Ja.
Ich sehe das relativ ähnlich. Ich meine, wir beginnen schon auch bei kleineren Unternehmen in Gespräche einzusteigen, zu konsultieren, wie schaut so eine Ideation-Phase auch aus, wo muss ich vielleicht auf eine Roadmap gehen, weil ich glaube, dass auch kleinere Unternehmen sich langfristig irgendwo in die Richtung aufstellen müssen. Kann natürlich sein, dass wenn die nur unter Anführungszeichen ein ERP-System oder ein industriespezifisches Software im Einsatz haben, dass es hier über SaaS-Möglichkeiten dann im Rollout dieser SaaS-Applikation auch wieder KI mit angeboten wird und das eventuell ausreichend ist. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man in die Gespräche einsteigt, wirklich auch an die Hand nimmt, um das auch in Österreich ein wenig zu beschleunigen. Weil wie wir klassisch merken jetzt in Gesprächen auch mit deutschen Unternehmen oder in der Schweiz, da ist man wieder mal einen Schritt, würde ich sagen, voraus im Vergleich zu Österreich. Leider Gottes. Aber das auch zu enablen bei uns, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das geht auch von bis. Ja, also es geht wieder, wie gesagt, von Kleinunternehmen bis zu Enterprise-Unternehmen bei uns auch. Und wichtig ist wirklich, den Unternehmens Mehrwert zu schaffen. Weil nur jetzt einen Chatbot ausrollen, einer der großen Hersteller, die man so am Markt kennt, ist zwar schon was Schönes und gibt vielleicht einen kleinen Mehrwert, aber der richtige Mehrwert liegt in den Unternehmensdaten.
Aber haben das die Unternehmen schon checkt? Ist der Punkt erreicht, dass man da so diese Awareness hat?
Ich glaube, die Awareness ist da. Ja. Der Respekt und die Komplexität ist noch, glaube ich, abzuholen und diese Unternehmen dann auch zu enablen in der ganzen Thematik. Ja. Dass es nicht nur darum geht, irgendwie irgendwas zu konsumieren as a Service aus der Cloud oder irgendwelche Web-Applikationen, sondern sich wirklich Gedanken zu machen, sich darüber zu trauen, mit Use-Case-Spielern wie der Mimirio oder Infrastruktur-Providern wie uns, sich damit so auseinanderzusetzen, wie ich das wirklich im Unternehmen breit treten kann, um den Mehrwert zu schaffen.
Vielleicht eine Einordnung, was wir sehen. Ich glaube, 2024 war so ein bisschen das Jahr, wo wir mit der Technologie experimentiert haben. Da war viel in den Innovationsabteilungen, oh, wir haben jetzt eine LLM, wir haben jetzt Ding, da war der Hype groß. Ja? Dann ist es 2025, war das Jahr, wo sozusagen die Piloten ausgerollt wurden, wo die Geschäftsführer gesagt haben, wir haben jetzt KI und wir befassen uns jetzt damit und wie oder was. Ja? Und 2026 dürfte jetzt das Jahr sein, wo alle sagen, gut, was ist jetzt der Return on Investment? Was funktioniert? Ah, okay, wir drehen die Microsoft Copilot-Lizenzen wieder ab, weil die bringen uns nichts. Ja? Wir investieren links dort, wir investieren rechts dort, das bauen wir, das kaufen wir ein. Ja? Das heißt, die Phase ist wirklich so eine Konsolidierungsphase 2026, wo wir jetzt nicht mehr auf jeden KI-Zug aufspringen, sondern uns wirklich überlegen, wo bringt es uns, wo macht es Sinn, wer macht es, wie sieht die Souveränität aus, wie sieht die Datenstrategie aus, wie setzen wir das langfristig auf?
Damit sind wir tatsächlich auch konfrontiert, dass ein wenig verbrannte Erde es auch gibt. Ja, also es gibt das Spektrum jetzt von noch nie damit beschäftigt bis zu vielleicht schon ein wenig gescheitert, weil halt eben etwas versprochen wurde im Sinne von einem Chatbot und ja, ich habe das schon probiert, aber wenn sich der Mitarbeiter oder Vertriebsmitarbeiter oder Techniker sich ein paar Minuten länger damit beschäftigt, ist der Output viel qualifizierter, besser und auch sicherer und es wird nicht vielleicht halluziniert. Da muss man dann den Kunden und Partnern dann auf die Reise mitnehmen und sagen, okay, man muss das Ganze halt auch ein wenig anders denken, so wie wir aus unserer Sicht zumindest denken, in Richtung Plattform. Ja, ich muss diese Datensilos auseinanderbrechen, ich muss die Daten konsolidieren, ich muss die Datenqualität auch in einer oder anderen Art evaluieren und in einer guten Datenqualität zur Verfügung stellen. Und es ist und bleibt, aktuell zumindest, ein IT-Projekt. Und ich brauche dafür auch Partner, die das verstehen und dementsprechend die Sachen auch mit einem gewissen Know-how angehen. Bei uns ist es halt auf der Infrastrukturseite. Mhm. Bei den Mimiro, die haben sich halt Gedanken gemacht, innerhalb der Forschung, um das Ganze halt schneller zu enablen. Ja? Und das ist halt jetzt ein Riesenmehrwert. Dadurch ist dann der Rollout um einiges unkomplizierter und bis schneller am Ziel als Unternehmen.
Bevor wir in die Technik, glaube ich, wieder ein bisschen tiefer einsteigen, eine Frage, die mir zuerst in den Kopf geschossen ist, wenn du sagst jetzt, die Kunden der SNS, ihr seid ja, wie gesagt, das 30 Jahre alt, also ihr habt eine lange Historie bei vielen österreichischen und, wenn ich die richtig verstanden habe, internationalen Kunden. Wo tut es euch mit dem Thema, wo du sagst, jetzt du verantwortest das AI-Thema, ich würde sagen, leichter? Ist es die klassischen Infrastrukturkunden, die ihr kennt, oder ist es eher der Whitespace, wo du neutral drauf zugehen kannst?
Also aktuell sehe ich keinen grünen Zweig, dass ich sage, das ist die Richtung oder die andere Richtung. Ich würde meinen, das ist sehr stark personenabhängig, geschäftsführungseigentümerabhängig, wie sich das Unternehmen auch langfristig aufstellen möchte. Wir sehen von einzelnen Use Cases, wo gewisse Unternehmen schon sehr weit denken, wo man ganz konkret ein Problem lösen möchte, bis hin zu, okay, ich möchte das wie vor 5 Jahren als Cloud First, jetzt als AI First Strategie aufbauen. Und wir dann wirklich über Infrastrukturplattformen, AI-Entities und Agent, also AI-Agents und Agentic AI reden. Mhm. Und da ist das Spektrum komplett unterschiedlich. Ja. Ich glaube, dort, wo man es vielleicht noch wirklich am meisten Drive sehen kann am österreichischen Markt, ist wahrscheinlich wie immer in der Startup-Szene. Einfach aufgrund dessen, dass die so lean sind, dass sie sagen, okay, ich schmeiße vielleicht mein CRM, mein ERP-System, was ich gerade noch irgendwo zukaufe, wirklich raus und vibe kurz mir vielleicht selber, baue alles in eine Datenumgebung rein und bin schon up and running, weil die einfach die Möglichkeit noch haben, ohne vielleicht bestehende Kundenverträge, ohne vielleicht großartige Operations und Verpflichtungen, die sie vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht haben.
Okay. Aber du brauchst heraus die wirklich Entscheider ganz oben eigentlich als erstes und dann den Rest. Ja.
Jetzt hat sie beides österreichische Unternehmen, die KI-Innovation betreiben, sehr erfolgreich. Vor ein paar Monaten hat sich da ein Dritter dazu gesellt. Ein Programmierer in Oberösterreich, glaube ich, der OpenClaw entwickelt und released hat. Und das hat er in der KI-Welt einen ziemlichen Aufschrei gegeben. Jakob, ich glaube, in dem Kontext kann man schon sagen, dass es nicht einfach nur ein Hype ist, so wie du vorher gesagt hast, jeder KI-Hype irgendwie draufhauen, sondern dass sich da durchaus was getan hat, weil da gehen wir weg von der passiven KI, die mir halt eine Antwort gibt und mit der ich dann etwas mache, zu ich chatte mit WhatsApp und schreibe meiner KI, kauf mal das billigste Katzenfutter in dieser Woche oder automatisieren wir das über die nächsten vier Monate. weiß nicht, ob es ums Katzenfutter gegangen ist. Aber in diese Richtung geht das. Wie seht ihr das, diese Entwicklung, diese rasante Entwicklung, wie wird sich das auch auf Mimiri auswirken?
Es ist wirklich eine rasante Entwicklung. Also ich war ja 7 Jahre im Innovationsmanagement. Ich habe selten so einen Supercycle gesehen, der so schnell passiert ist. Also früher war das ja so, jedes Mal zur WWDC, wenn Apple ein neues Ding gemacht hat, ist einmal im Jahr die Innovation durch die Branche gegangen. Ja. Das ist ja jetzt jedes Monat. Ja, und ich habe das Gefühl, wenn ich Mittagessen gehe, habe ich schon wieder 2 Papers verpasst und bin schon wieder hinterher. Ja. Also FOMO is real. Ja. Ich versuche es meinen Kunden immer so zu erklären, dass das mehrere Levels sind. Und was der Peter mit OpenClaw gezeigt hat, ist sozusagen das nächst noch höhere Level, das wir erreichen. Ja. Das unterste Level, das kennen viele, das ist die KI-unterstützte Prozessautomatisierung. Es gibt einen Prozess, wir fahren mit KI rein, wir fügen Daten hinzu, der Prozess geht besser, aber der Fokus ist auf dem Prozess. Dann das nächste Level ist Assistenten, KI-Assistenten. Das ist das, wir chatten mit einem Agenten, aber im Grunde ist der Mensch der, der im Driver's Seat ist, der in the loop ist. Ja? Und dann beginnen die sozusagen semi-autonomen Systeme, wo der Mensch nur noch on the loop ist, also er schaut oben auf den Prozess drauf und sagt, richtig, falsch, da musst du stopp, warte, eingreifen. Ja. Und dann ist jetzt mit OpenClaw quasi human out of the loop, wo du teilweise nicht mehr weißt, was der Agent macht und wo er quasi à la Black Factories im Verborgenen arbeitet 24/7 und du kriegst dann irgendwann nur noch eine E-Mail mit, hier ist das beste Angebot zum Katzenfutter. Ja. Also das heißt, das ist so in verschiedenen Levels, die da hinaufgehen. Was spannend ist, ist, dass der Peter einfach gezeigt hat, wir können schon technisch das nächste Level wieder machen, wo wir wirklich einen 24/7 available Agenten haben. Was für mich spannend ist, ist an der OpenClaw-Geschichte gar nicht so sehr, dass man über WhatsApp damit chatten kann. Das ist nur ein Kanal. Ja? Es ist auch gar nicht so spannend, dass der Pakete installieren kann, Funktionen hinzufügen kann. Ja, auch das können wir auch. Ja? Sondern das wirklich Spannende ist für mich das Memory. Also, dass er sich erinnert, wer du bist und über die Memory-Funktion immer wieder darauf zurückkommt, wie du deine Einstellungen haben willst, was deine Präferenzen sind, wer du bist, dass du Katzenfutter und kein Hundefutter kaufst, ja? dass das dann einen gewissen Effekt generiert, wo du als Mensch dann darauf projizierst und sagst, ich habe das Gefühl, der kennt mich. Ah, der weiß das. Cool. Und dich abgeholt fühlst. Und diesen Persönlichkeitseffekt, wo dann die Leute drauf reinkippen und sagen, mein OpenClaw, ja, das ist das Spannende. Das ist aber auch etwas, was der Peter in uns auch Open Source geschenkt hat. Ja. Das heißt, das werden wir jetzt auch in sehr vielen anderen Systemen sehen. Für uns natürlich auch spannend, weil wir halt sehen, dass dieser Memory-Effekt bei Leuten sehr viel auslöst und dass das sehr, sehr schöne Effekte haben kann, wenn sich der erinnert an Sachen. Das heißt, das wird jetzt auch natürlich bei uns kommen, ist natürlich auch schon in der Beta verfügbar, wo man wirklich sagt, wir erinnern uns an den User, das geht dann in Memory-Functions etc. Zum Beispiel gib mir bloß keine Emojis oder mach mir Emojis bei den wichtigen Überschriften. Also solche Erinnerungssachen, wo du dann das Gefühl hast, das ist auf dich zugeschnitten. Das ist jetzt nicht nur ein Kontext. Ja? Und das kannst du dann auch in sehr schöne Use Cases tragen, wo du sagst, lerne so zu schreiben, wie ich schreibe. Hör dich nicht nach ChatGPT an, hör dich nicht nach MinMax an, nach QCAN an, sondern lerne von meinen Schriften, wie ich schreibe, und dann repliziere meinen Stil. Ist auch eine Memory Function. Und plötzlich kriegst du viel bessere Outputs, die alle nicht mehr einheitsbrei sind, sondern eben deinen Stil beinhalten und auf deinen Daten basieren. Und da ist wieder, das geht, weil du deine Daten in deinem Kontext hast, weil du deine Capabilities drinnen hast, ja. Und wir werden immer mehr sehen, alle unsere Kunden gehen immer in diese Richtung, zuerst Assistent, semi-autonom, autonom, und das ist einfach ein Hineinwachsen in diese KI-Economy quasi. Ja.
Jetzt kurz zwischen, weil ich glaube zu erinnern, dass er das ja so in einem Soul-File irgendwie definiert hat. Also genau. Das File ist ein Soul-File, wo du quasi definierst, wie deine Seele ist. Jetzt reden wir das auch technisch in der Runde. Frage an euch beide. Wie geht es euch persönlich? Meine, mir zeigt es ein bisschen die Gansel, weil so, wie ich das erste Mal gesehen habe, okay, ein Soul-File und dann ist das mein persönliches Ding. Puh, wo ist das weitergedacht? Was haben wir dann? Haben wir dann unsere nur mehr Agenten, die ihre Soul-Files kopiert haben und dann tut die miteinander? Ich meine, ist das nur als positiv in ihrer? Ich will jetzt da die Party nicht crashen, aber es hat auch die Komponente, gerade weil er es wirklich so genannt hat, darum kommt so wieder eine.
Philosophische Frage.
Philosophische, aber auch Agenten werden Mitarbeiter, wie du auch schon gesagt hast, Wissen von einem Unternehmen in die Agenten zu packen, um es nicht zu verlieren. Super in Richtung, ja, Pensionierungsbranch, also Wellen, die einfach Unternehmen haben, wo du sagst, wie ist bis jetzt alles super, aber trotzdem, was macht das persönlich mit euch?
Ja, also ich habe mich damit natürlich massiv beschäftigt. Das ist natürlich mein Kernding und ich beschäftige mich sehr stark mit den Folgen unserer eigenen Software, die wir da hinausgeben. Ich glaube, es findet gerade ein sehr, sehr massiver Shift statt, wie wir arbeiten und was wir machen. Also wenn man sich überlegt, was bedeutet Arbeit für uns? Arbeit war bis jetzt der Prozess, wo wir etwas erlernt haben, eine Tätigkeit, und einen Stolz ausgeübt haben auf die operative Umsetzung etwas. Also wir haben gelernt, wie man einen Tisch baut und wir waren stolz, dass wir wieder einen Tisch gebaut haben. Das heißt, wir haben sehr viel Wertschöpfung davon erlangt, operativ etwas zu erarbeiten. Das ist für uns Arbeit. Diese Arbeit fällt jetzt weg, weil das können in vielen Fällen Agenten machen. Und die Frage ist, wo passiert jetzt die menschliche Wertschöpfung? Wo hat der Mensch jetzt noch Wert? Und für mich habe ich die Antwort gefunden zu sagen, wenn die Wertschöpfung nicht mehr in diesem zentralen Punkt ist, dann wird sie sich an den Anfang und an das Ende verlagern. Was meine ich damit? Am Anfang des Prozesses steht meistens die Kuration der Faktoren, die in die Arbeit hineingehen. Und am Ende des Prozesses steht, was machen wir jetzt mit dem Outcome? Und wenn wir die Mitte den Agenten übergeben, dann werden sich die Menschen damit beschäftigen, zu sagen, wenn wir jetzt eine Software bauen, was muss Requirement Engineering in diese Software hineingehen? Welche Faktoren spielen hinein? Welche Funktionen wollen wir? Wie wollen wir das ethisch aufsetzen? Was sind unsere Werte? Also die Input-Faktoren zu definieren, weil das ist inhärent menschlich, visionär, Gedächtnis, es ist Mensch zu Mensch, wir designen Produkte für andere Menschen, dadurch brauchen wir Empathiefähigkeit, etwas, was die KI nicht kann. In dem Moment, wo wir die Kuration am Anfang abgeschlossen haben, übergeben wir das einem Agenten, dann wird gewerkelt und am Endeffekt kommt ein Output raus. Und dann müssen wir mit dem Output hergehen und uns wieder hinsetzen als Menschen und sagen, gut, was machen wir jetzt damit? Wo wollen wir hin? Was ist die Vision? Was ist der nächste Loop, den wir wieder starten? Weil das kann ein Agent auch nicht beantworten. Ein Agent kann ja nicht sagen, jetzt wo ich die Antwort habe, was ist das Nächste, das ich tue? Da braucht er ja wieder den Menschen, auch OpenCloud braucht dann wieder den Menschen, was die nächste Roundtrip ist. Das heißt, die Wertschöpfung verlagert sich an den Anfang und ein Ende des Prozesses, weil dort Empathie, Visionäres, Entscheidungen für Menschen, von Menschen notwendig sind. Aber das, was wir jetzt die letzten 2000 Jahre gewohnt waren, dass unsere Wertschöpfung und Arbeit im Prozess liegt, das ist weg. Und das müssen wir mal verkraften, das müssen wir mal durch unseren Magen durchverdauen, ja, dass wir jetzt nicht mehr auf das stolz sein sollen, sondern auf die anderen Parameter, die wir bis jetzt ja so gemacht haben, damit wir in die Mitte kommen. Aber das ist jetzt eigentlich, wohin menschliche Arbeit geht. Und das eröffnet eine Unzahl an Fragen. Das eröffnet eine Unzahl in Richtung Politik, in Richtung Wirtschaft, in Richtung Sozialsystem, in Richtung Umschulung, in Richtung Denkweise. Was ist Arbeit? Wie viel Arbeit brauchen wir noch? Wie besteht Arbeit? Also ich gebe euch ein gutes Beispiel. Ich mache immer wieder Side-Projects. Und mein Lieblingsprozess ist, einem Agenten einen Task zu geben, dann gehe ich 15 Minuten in die Sauna und dann komme ich wieder raus und schaue mir das Ergebnis an. Und er arbeitet einfach 15 Minuten, während ich in der Sauna bin. Ja? Großartiger Prozess für mich, ja? Hohe Lebensqualität, einen Side-Project zu machen. Ja? Aber solche Sachen werden wir öfter sehen. Wie viel, wo passiert Arbeit, wie passiert Arbeit? Und da geht gerade eine riesige Welle durch, weil das hat ganz viele Konsequenzen auf ganz viele Aspekte unseres Lebens.
Ich glaube, man kann das Ganze auch, wenn man sich die Entwicklungsschritte in den letzten 2-3 Jahren ansieht, könnte man das noch weiter spinnen und sagen, okay, wo die Angst wahrscheinlich herkommt, dass nicht nur das Mittelstück, was aktuell schon abgenommen werden kann, sondern das Anfangs- und das Endstück eventuell auch in einem Loop mit drin ist, dann ist die Frage, okay, was machen wir mit unserer Zeit? Ich meine, da sind dann Fragen zu stellen und Fragen zu beantworten, vor allem von einer Politik, um den Menschen das Leben auch noch zu ermöglichen und spannend zu machen, in gewissen Sicherheitsnetz, um dann jedem das zu ermöglichen, seine Zeit auszufüllen, wie man es möchte. Ja. Ich persönlich würde sagen, ich glaube, der Mensch ist da, wo er ist, weil er sehr anpassungsfähig ist. Und für mich persönlich möchte ich auf jeden Fall diese Reise mitgehen. Ich glaube, dass es extrem viel Potenzial der gesamten Menschheit tatsächlich gibt. Also wir reden ja wirklich über etwas, wo ich sage, wir reden jetzt tatsächlich oft im kleinen Rahmen, wie schaffe ich es, ein Unternehmen zu enablen, wie schaffe ich gewisse Daten accessible zu machen. Aber da stehen wir ja jetzt noch nach 2 Jahren KI-Revolution ja noch ganz am Anfang. Und diese Reise mitzugehen und tatsächlich es dann im Endeffekt zu schaffen, weniger zu arbeiten, mit mehr Output, mit mehr Spaß, mit mehr Freizeit, das ist dort, wo ich es gerne sehen würde, auch für mich persönlich.
Wir haben jetzt, was mir noch wichtig ist, wir haben jetzt ein paar Mal gesagt, damit muss sich die Politik beschäftigen. Ich möchte auch sagen, das tut sie. Also das ist auch etwas sehr, sehr Spannendes. Die Gespräche, die ich mit Politiker und Politikerinnen führe, die sind sich dessen auch bewusst. Ja? Und das ist wichtig. Und das muss man auch sagen, das haben sie erkannt. Und da gibt es sehr viele Gespräche davon, wie man ein Sozialsystem, wie man Beschäftigung etc. neu denken kann. Weshalb ich da auch sehr positiv bin. Also wir laufen da jetzt nicht, und das muss man auch sagen, mit zu und Augen in die Zukunft, sondern wir sind uns alle schon, glaube ich, recht bewusst, was da passiert. Zumindest die sich damit beschäftigt haben. Und das ist immer wichtig. Weil in Österreich ist dann immer so, ja, die Politiker müssen. Ja, und deshalb auch zu sagen, wenn sie es tun, sie tun es. Ja.
Ich finde es spannend im Sinne von, man muss drüber reden. Und ich bin vor ein paar Tagen in einer Diskussionsrunde gesessen, wo ein Tech-Gründer da ganz klar gesagt hat, für ihn ist sonnenklar, dass in naher Zukunft ein Agent sozialversicherungspflichtig sein wird. Wo ich mir gedacht habe, ja, okay. Weil dann lösen sie wieder andere Dinge. Das sagst, wer soll die Pension zahlen, wenn ein Agent irgendwann dann wirklich einfach Sozialversicherung zahlt, weil es wieder Wertschöpfung generiert, wie immer du das systematisch dann umsetzt, dann bist du ja wieder dort. Also ihm drüber reden, diskutieren, und wenn du im Thema drin bist, und darum haben wir da heute sogar einen anderen Auftrag, einfach das in die Breite zu bringen, weil wenn du drüber redest und einmal durchdiskutierst, dann nimmst du ein bisschen die Angst auch weg, weil es ist, glaube ich, schon bei den Mitarbeitenden, glaube ich, viel Angst da. Weil wenn wir so drüber reden, ist es super, einen Agent zu bauen und zu automatisieren, und dann werden wir kreativ, und ihr sowieso. Aber bei dem, den es betrifft, der den Prozess halt dann nicht mehr selber macht, sondern zuschaut oder halt dann denkt, naja, dann bin ich halt gar nicht mehr dabei. Das ist halt Angst. Jede Veränderung ist Angst behaftet.
Veränderung ist mit Angst behaftet, aber ich glaube, wenn wir als Gesellschaft, wenn wir als Organisation KI so einführen, dass wir sagen, passt super, jetzt haben wir Agenten und morgen haben wir 25% weniger Belegschaft, weil das ist unsere teuerste Kostenstelle, let's go, juhu, dann haben wir, glaube ich, was substanziell falsch gemacht. Weil wir die kohlenstoffbasierte Intelligenz, wenn man so will, die verlieren. Und ich glaube, wir unterschätzen alle noch, was diese kohlenstoffbasierte Intelligenz an den Tisch bringt. eine Empathie, eine Visionäre, ein Denken nach vorne, ein Mensch zu Mensch. Also es gibt jetzt bestimmt schon sehr gute Studien zum Thema Verkauf mit KI. Ja, Verkauf ist großartig, KI automatisiert, Outreach, Kalt-E-Mails, jada, jada, jada. Und diese Studien sagen, Menschen kaufen nicht von KI, auch wenn es billiger ist. Menschen kaufen von Menschen. Und ja, der Backoffice-Prozess, dann das Gespräch mit dem Kunden zu transkribieren, im CRM abzulegen, das CRM zu warten, ja, da, hinten. Das bitte soll die KI machen, das macht niemanden Spaß, glaube ich. Das kann sie dann auch gerne machen. Ja. Und dann ist mehr Zeit, sich wirklich mit dem Kunden zu treffen, zum Kunden hinzufahren, wirklich physisch anwesend zu sein, das eine neue Qualität hat, ja, die auch dann gerne gesehen wird, glaube ich. Also ich glaube, wir dürfen nicht den Mensch aus der Gleichung streichen und sagen, so teuer ist die Kostenstelle, sondern wir müssen uns überlegen, wer hat jetzt wo Wirkung. Also zumindest unseren Kunden sage ich immer, überlegt den Namen HR. Human Resource ist der schlimmste Name überhaupt. Mhm. Ich würde den Namen IO, Intelligent Operations, vorschlagen, weil es darum geht, für den richtigen Task die richtige Intelligenz zu finden. Und wenn die dann kohlenstoffbasiert ist oder wenn die siliziumbasiert ist, dann ist das die Aufgabe von diesem Department, zu wissen, wo man was am besten einsetzen kann. Ja? Und wer, welche KI, welcher Mensch für welches Department wo die beste Entscheidung ist, Klammer, dann hat HR auch eine ganz andere Business-Bedeutung, als nur die Personalverrechnung zu machen, sondern es ist eine essentielle Entscheidung, wo ich Intelligenz einsetze. Also für jeden HRler da draußen, brandet euch jetzt Intelligent Operations, mhm, und übernehmt wieder das Ruder der Intelligenz in eurer Organisation. Ja?
Hast du das ja schon schützen lassen. Schöner Gedanke.
Ich glaube, der Platz auf der Südseeinsel, wo wir dann alle sind, wenn die AI unseren Job macht, der wird knapp.
Ich teile gerne mit dir.
Da wirst du uns, glaube ich, früh Gedanken machen dran. Ich hätte jetzt zum Abschluss noch eine andere Frage, weil grundsätzlich ist es so, dass man vor allem im Tech-Sektor, IT-Sektor, sehr viel Innovation, sehr viel Wertschöpfung in den USA historisch passiert ist. Das ist bei KI nichts anderes. Wir haben dort OpenAI, einer der führenden Unternehmen in dem Bereich, die ganzen Cloud-Provider natürlich. Und es ist aber so, dass in der EU zwischen 2018 und 2023, ist also in einem Standardartikel, mehr Startups tatsächlich gegründet wurden als in den USA. Aber wir haben nur 110 sogenannte Unicorns, also Unternehmen, die über eine Milliarde Dollar bewertet sind. Das steht in dem Artikel so. Die USA haben das 687, also es ist 6 bis 7 so viel. Die Frage ist, also der Standard sagt da ja, das Wachstumspotenzial liegt offenbar woanders oder Unternehmen, Startups sehen das. Auch der OpenClaw-Entwickler ist jetzt in Wirklichkeit nach USA gegangen. Jetzt gibt es in der EU da schon einige Beschreibungen, dass man das auch ändert mit der EU Inc. Jakob, wie siehst du das? Ist das ein Vehikel, wie man vielleicht diese Innovation in Europa halten könnte oder sogar noch stärker machen könnte? Wie siehst du das?
Also bevor wir jetzt in das EU-Inc-Thema einsteigen, ja, ich muss da wirklich jetzt mal eine Lanze brechen. Die Startup-Szene anhand der Unicorns zu bewerten, ist eine zutiefst amerikanische Art und Weise, darüber zu denken. Also wir müssen uns bewusst sein, wenn wir so unsere Wirtschaft betrachten, dann betrachten wir sie aus einer amerikanischen Brille. Ja? Und dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir in dieser amerikanischen Brille nicht die Besten sind. Warum? Weil die Brille uns von den Amerikanern gegeben wurde. Das muss man so sagen. Ja? Zweiter Satz, wir müssen uns überlegen, welche Wirtschaft wollen wir denn eigentlich? Ich würde argumentieren, ich will keine Wirtschaft haben in Europa, in denen 6 oder 10 Unternehmen die gesamte Wirtschaftskontrolle über einen Sektor haben. Das finde ich einfach wettbewerbstechnisch nicht spannend, das finde ich innovationstechnisch nicht spannend, das finde ich regulatorisch nicht spannend, das finde ich monopolistisch nicht spannend. Das ist auch nicht, wie Europa funktioniert. Sondern Europa funktioniert in kleinen föderalen Strukturen, in denen Experten Weltklasse haben und innerhalb einer Supply Chain in einem Netzwerk etwas aufbauen. Fällt einer in dem Netzwerk aus, kann ein anderer aufgreifen. Dadurch sind wir, Achtung, resilient. Das ist europäisch. Viele Unternehmen, Mittelständler, auf denen die Wertschöpfung liegt. Wenn wir uns diese Brille geben, schaut es schon wieder ganz anders aus. Dann, wenn wir als europäischer Brille auf die Europäer schauen, dann sind wir resilient, zuverlässig, halten Wissen über Dekaden, haben ein gutes Sozialversicherungssystem, soziale Sicherheit, soziale Strukturen, ein funktionierendes politisches System, was anscheinend auch nicht mehr selbstverständlich in einer westlichen liberalen Welt ist, sondern eine Zuverlässigkeit, der wir uns ganz oft nicht bewusst sind, wie gut es uns eigentlich geht, weil wir uns selber nicht aus einer europäischen Brille sehen, sondern aus einer amerikanischen Brille sehen. Und natürlich verlieren wir in der amerikanischen Brille. Und die Amis wollen auch, dass wir uns aus ihrer Brille sehen, weil das ist gut für sie. Ja? Ihr Narrativ, wenn wir dem Narrativ folgen, dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir Zweiter werden. Ja? Das heißt, für mich ist das Unicorn einfach keine vernünftige Perspektive, draufzuschauen. Wir müssen als Europäer endlich mal unseren eigenen Narrativstatus hochbekommen und sagen, schaut's mal, liebe Amerikaner, uns geht's hervorragend und wir haben keine Unicorns, wir haben eine funktionierende Wirtschaft. Wenn bei uns resiliente Aspekte drinnen, wo Sachen ausfallen können, wo wir innovativ sind, wo es Wettbewerb gibt. In einem monopolistischen System gibt es keinen Wettbewerb mehr, weil der Monopolist alles erdrücken kann. Wollen wir das? Fragezeichen. Ich will es nicht. Ja? Deshalb finde ich das immer recht witzig, wenn von der Brille drauf geschaut wird. Und ich versuche da immer so ein bisschen einen europäischen Narrativ zu bringen und sagen, können wir bitte das aus unserer Perspektive sehen? Ja? So, jetzt zur EU Inc. Also ihr habt es gemerkt, ich bin blühender Europäer. Ja? ich finde ja die Bestrebungen von der aktuellen Kommission und dem Parlament ja wirklich hervorragend, zu sagen, Entrepreneurship in Europa zu werden. Das ist ja auch ein Riesenthema, die Fragmentierung, und daran müssen wir arbeiten. Wir wissen alle, dass es nicht ideal ist. Aber wir wissen auch, und dafür möchte ich auch immer wieder den Blick schärfen, die Europäische Union rennt ziemlich schnell, wenn man sich die Entwicklung von Staaten anschaut. Das ist ja ein riesiger Prozess, der dadurch passiert. Also auch diese Idee eines 28. Regimes, die auf dem Tisch liegt, also wer jetzt nicht in dem Thema drin ist, die Idee ist, bei 27 Staaten einen virtuellen 28. Staat zu schaffen, und diese Unternehmen leben dann quasi in diesem 28. Staat der Europäischen Union und haben dadurch gewisse Vorzüge und Freizügigkeiten, weil sie innerhalb der Europäischen Union freier reagieren können. Wie das genau aussieht, das ist eben gerade jetzt in der Debatte drinnen. Wo die dann Steuern zahlen, wer wo was etc. Aber die Idee ist großartig, zu sagen, man schafft eine virtuelle Anlaufstelle, in der das dann sozusagen möglich ist. Und wenn sie das halbwegs gut hinbekommen, bin ich der Erste, der eine EU-Inc. Gründet und da sich voll draufsetzt. Weil das ist das, was wir in Europa brauchen. Wir brauchen ein einheitliches Wirtschaftssystem, ein riesiges Wirtschaftssystem, das mit den USA, mit China mithalten kann. Und wenn wir in Nationalstaaten versuchen, da mitzuhalten, ja, dann haben wir keine Chance. Wir müssen unsere Kräfte bündeln, und es geht entweder nach vorne, dann geht es jetzt in ein vereintes Europa, oder es geht nach hinten, aber hinten wissen wir, was war. Da waren zwei Weltkriege und da waren Streitigkeiten und alles Mögliche. Deshalb gehe ich lieber nach vorne.
Also ich finde es einmal gut, dass du mit der Politik redest. Kurze Anmerkung. Julian, ihr seid ja mal, Gott sei Dank, wie wir jetzt gerade herausgefunden haben, kein Unicorn als SNS. aber auch kein
Gott
Startup.
Gott sei Dank,
naja. Vielleicht kommt knapp dran, werden wir sehen. Startup auch keins mehr, mit 30 Jahren am Thema dran. Machen wir einen kurzen Schwenker noch. Nicht, weil wir das müssen, sondern weil mir das persönlich schon noch ein Anliegen ist. Eure NetApp-Historie, die ihr da mit reinbringt. Also ihr seid auch seit 10 Jahren NetApp-Partner, wenn ich das richtig auf eurer Webseite recherchiert habe. Wie passt die NetApp in diese ganze Konstruktion AI, SNS, Mimirio, Hybrid, On-Prem, denn rein aus deiner Sicht?
Wir sind im Datengeflüster heute. Ja. Also, wir reden über Daten. Wir reden eigentlich heutzutage aus Infrastruktursicht, uns interessiert Storage per se im Gespräch mit Kunden relativ wenig. Wir wollen über Daten reden, wir wollen über Datenqualität reden, und wir wollen nicht unbedingt, aber wir müssen über Datensilos reden. Das, was die Mimirio sehr gut macht, ist, dass man diese Datensilos in gewisser Weise von Softwareseite auch durchbricht und ermöglicht, diese konsolidiert einem Endanwender zur Verfügung zu stellen. Wie wir das Ganze auch von Infrastrukturseite sehen, ist, diese Datensilos ebenfalls zu brechen und in eine Art Unified Storage zu bekommen. wieso die NetApp in dieser ganzen Story für uns ganz wichtig ist, weil wir brauchen für jede Plattform ein Fundament. Und wenn wir über unsere Hybrid Data Platforms oder Hybrid Data Platforms for AI Use Cases reden, dann wollen wir diese hybriden Fähigkeiten noch vom Fundament haben. Und dafür ist halt die NetApp mit ihrem Betriebssystem, mit ihrer, ich sage jetzt mal, softwareseitig ausgerichteten Lösung, ein wirklicher Vorteil für uns als Basis für die Plattform, weil ich die Möglichkeit habe, es on-premise zu deployen, in einem hybriden Szenario abzubilden mit FSxN oder mit CVO, wem das kein Begriff ist, gerne beim Christoph melden oder bei uns und dann nochmal im Detail drüber reden. ChatGPT aufmachen. Oder mit Miriam nachfragen.
Podcast-Episoden durchhören, irgendwo kommt das schon vor.
Kommt wahrscheinlich schon mal vor. Aber die von einer Plattformebene es zu ermöglichen, die Daten zu konsolidieren, da ist NetApp die Basis. Auf dieser Basis muss ich dann einen gewissen Compute-Layer, Networking-Layer eingehen. Ich rede dann im nächsten Schritt über meine Kubernetes- oder containerisierte Umgebung auf einer Linux-Basis. Dann rede ich im nächsten Schritt über eine Orchestration. Brauche ich die eventuell in der Zukunft noch in der Form, wie sie vielleicht jetzt oft im Prozess abgebildet ist, aufgrund der ganzen Cloud-Thematik dann noch. Und dann gehe ich langsam in die gesamte Applikationsebene, wo ich dann auch mit Lösungen wie Mimiro arbeite. Und diese standardisierte Plattform wirklich gut abzubilden, diese Basis zu schaffen für den Endkunden, ist für uns halt präferiert als Fundament die NetApp. Und wer mehr Details dazu haben will, wie gesagt, gerne googeln, ChatGPT, Mimirion, habt ihr da einen Begriff, ein Verb dazu?
Wir haben ja als, es ist lustig, dass du sagst, wir haben als Logo so einen kleinen gelben Geist. Und nachdem Mimirio sozusagen ein bisschen ein längerer Name ist, hat unser erster Kunde gesagt, der Mimi. Das heißt, der kleine Geist heißt jetzt auch seitdem Mimi. Mhm. Wie man das jetzt auf ein Verb überlegt, write me in the comments. Also weiß ich noch.
Customer Interactions. Sehr gut.
Ja, eure Infos werden wir in den Shownotes hinterlegen. Also die finden eigentlich schon. Jetzt, weil du das angeteasert hast, Jakob, wo kommt denn der ganze Name wirklich her?
Also Mimirio, man überlegt sich ja, ich überlege mir zumindest immer sehr gut, welchen Namen ich für meine Firmen wähle, weil das ist immer sehr symbolträchtig, es ist immer sehr in der DNA drin. Und es gab zu der Zeit, als wir das Unternehmen gegründet haben, habe ich ein Buch über nordische Mythologie gelesen. So, jetzt tauchen wir ab. Und in der nordischen Mythologie gibt es den Mimir. Und der Mimir ist in der Eddas referenziert vor allem durch seinen Brunnen, den Mimirsbrunn. Ja? Der Brunnen steht am Fuße des Lebensbaums Yggdrasil, sind alles großartige Namen. Und der Baum Yggdrasil streckt sich über die 9 Welten in der nordischen Mythologie, wo Asgard eine Welt ist. Und aus all diesen Welten kommt das Wissen aller 9 Welten zusammen und landet im Mimirsbrunn. Und der Mimir als Hüter des Brunnen darf einmal am Tag daraus trinken und hat sozusagen das Weltwissen aller 9 Welten. So. Und dann haben wir gedacht, cool, da kommen eigentlich aus den verschiedenen Datensilos alles zusammen, es wird semantisch connected und dann hast du da einen Berater, der sozusagen all dieses Wissen hat, weil der Mimir war der näherste Berater vom Odin, vom Göttervater. Und in einem Krieg wurde dann, das ist alles sehr brachial, der Mimir enthauptet und der Odin war so traurig, dass der Mimir enthauptet wurde, dass er einen Zauber auf den Kopf des Mimir gelegt hat und ihn an seinem Gürtel getragen hat, als seinen engsten Verbündeten. Also das muss man sich mal vorstellen. Und ich habe mir gedacht, cool, weil wir bauen ja da einen Chatbot, der ist ja auch nur ein Kopf. Ja? Und irgendwie so ist es dann alles zusammengekommen, dass mehrere Metaphern zu diesem Mimir geführt haben. Und dann haben wir geschaut, Markenrechte und Co. und Mimir war alles vergeben und keine Chance in der nordischen Mythologie. Ja? Und dann hat der Stefan, mein Co-Founder, gesagt, ja, aber wir sind ja digital. Wir sind ja I.O., wir sind ja 1.0, wir sind ja Mimirio. Und dann haben wir geschaut, Mimirio.com war available, die Markenrechte waren available und damit let's go. Ja. Und dann, und das ist jetzt die Überleitung zu Mimi, sind wir zu unserer Designerin gegangen, haben ihr das Konzept vorgestellt und dann hat sie gesagt, Ich mache euch ja jetzt aber jetzt sicher keinen alten weißen Mann, der den Leuten erklärt, wie die Welt funktioniert. Und sagt, ja, das wollen wir natürlich nicht. Ja. Aber wir wollen so ein bisschen einen kleinen Geist haben, der durch das Netzwerk spukt und dir die Informationen gibt. Und so sind wir dann auch bei unserem Maskottchen, dem Mimi, gelandet. Sozusagen den kleinen Geist, der durch das Netzwerk und durch die Daten huscht und dir sozusagen die Informationen zusammenträgt, die du brauchst und so dieses agentische, formlose darstellt. Mhm. Es ist so eine Kombination aus vielen.
Bei mir ist jetzt eher die Mimi hängen geblieben.
Ja, ich weiß.
Mimi, Mimi, ein bisschen sudern. Ich habe ein Problem. Ich sudere in die AI eine und es kommt eine Lösung heraus.
Ja, so kann man es auch sehen.
Julian, jetzt hast du die Geschichte apparat? Oder
ich wollte gerade sagen, Quorum, NetApp, SNS, die Geschichte kann man.
Die coolste Story auf jeden Fall.
Aber Saturn Networking Service, das ist ja auch fast ein bisschen mythologisch. Ich meine, ja. Der Tor ist auch von einem anderen Planeten gewesen.
Vor 30 Jahren haben die Uhren noch ein bisschen anders getickt. Da muss man mein Eigentümer, glaube ich, nachfragen. Ja, möchte ich mich nicht aus dem Fenster lehnen.
Okay. Lieber mal nach, schreiben wir in die Shownotes eine. Ah. Ja, wolltest du uns noch was mitgeben? Julian, hast du noch was?
Ich möchte vielleicht noch mal als Schlussnote, was ich vorhin kurz erwähnt habe, ansprechen, und zwar dieses österreichische Ökosystem. Mhm. Es ist wirklich ja nicht nur ein Thema, oder KI ist nicht nur ein Thema, auf das wir uns jetzt stürzen alle, weil dort ist jetzt die Zukunft und wir wollen irgendwie Revenues generieren und diese Hard Facts schaffen. Es geht schon ein bisschen darum, glaube ich, das größer zu denken, in Österreich Kompetenzen aufzubauen, österreichische Unternehmen sich gegenseitig zu unterstützen, um diese Reise anzugehen und dann auch auf Europa auszuweiten. Das ist eine gewisse Mission, das ist eine Vision, wo wir uns auch als SNS aufstellen wollen, da einen maßgeblichen Beitrag zu leisten und halt eben mit Use-Case-Bildern, wie die Mimiro ist, das gemeinsam auch zu schaffen und groß zu machen.
Das heißt, Kooperationen als Schlüssel.
Ganz, ganz wichtig.
Ja, danke dir. Jakob, hast du noch was?
Boah, das ist schwierig da anzuschließen. Das
schwer ist sehr, zu toppen, ha?
Schwer zu toppen. Es ist ganz nahe an unserem Herzen.
Keine Vorbereitung, aber nur den Schlusssatz sich im Vorhinein überlegt.
Nein, ich glaub, was ich noch hinzufügen möchte, ist, dass es wirklich, glaube ich, essentiell ist, sich mit dieser Technologie zu beschäftigen. Das ist jetzt nichts, was jetzt in 3 Jahren wieder weg ist. Wir sehen so große Investments, wir sehen so große Logins, wir sehen so große Commitments auf dem Thema. Der Zug wird kommen. Die Frage ist, kommt er und du musst dann das nehmen, was da ist? Und das wird allen voran wahrscheinlich irgendein amerikanischer Anbieter sein, der dir das zwangsläufig im nächsten Update in den Hals futtert. Ja, Klammer, schon tun. Ja. Oder schaust du dir an, wie können wir das wirklich auf unserem Terrain machen? Und ich glaube, jetzt auf einem großen Perspektiv, daran wird sich entscheiden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, ob die Europäer in diesem Spiel mitspielen, weil wir sagen, okay, die LLMs haben die Amis gemacht und Open Source, aber das Wissen, das ist bei uns und das Wissen behalten wir uns, wie wir unsere Industrie machen. Oder, und das ist die Alternative leider, werden wir zu einer digitalen Kolonie, die aufgrund ihrer Rohstoffe einfach spannend sind für die nächsten Modelle. Ja? Und da wäre ich gerne auf der Seite, wo wir sagen, unser Wissen hat uns bisher gebracht und unser Wissen führt uns weiter. Und da ist aber jeder von uns gefragt, zu sagen, wirklich vorne mitzumachen und sei es auch nur mal ChatGPT zu benutzen, zu schauen, was kann man tun, wie können wir uns besser aufstellen, Anbieter auszuprobieren. Ich sage ganz, ganz ehrlich, wir brauchen keine Fans als Mimiro. Wir haben genug Fans. Was wir brauchen, sind Kunden. Wir brauchen Leute, die an uns glauben, die sagen, wir tragen das raus. Vielleicht kaufen wir es nicht, aber wir pilotieren es mal. Und mit dem Pilot lernen wir mal, was es da eigentlich braucht. Und wenn Sie sich für einen anderen Anbieter entscheiden, soll mir das super recht sein, aber zumindest haben Sie KI probiert, Einsatzgebiete gelernt und mal gemacht. Kostet nicht die Welt, aber ist mir immer noch lieber, dass wir in Europa beginnen, da was zu machen. Ja? Wenn wir die beste Lösung am Markt sind, freue ich mich umso mehr. Aber wir müssen anfangen, jetzt da hineinzugehen, und das ist mir einfach auch ein Herzensthema. Und deshalb sind wir in dem Markt. Deshalb stießen wir ein Produkt in diesen Markt, weil wir glauben, dass es eine gute Lösung ist. Es gibt andere gute Lösungen. Aber das wäre sozusagen jetzt mein Schlusssatz, zu sagen, go KI, probiert es aus, macht es, befasst euch mit Agenten, startet es wirklich hinein, schaut euch den ROI an, schaut euch eure Datensouveränität an, und schaut euch an, wo passieren eure Prozesse und wo ist eure Intelligenz zu Hause.
Vielen Dank Jakob, vielen Dank Julian fürs Vorbeischauen, fürs Mitbringen, fürs Offensein. Danke.
Ja, danke auch von meiner Seite. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Sagen guten Morgen, Mahlzeit oder schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Ganze hört. Und wir freuen uns schon, wenn ihr bei der nächsten Folge dabei seid bei Datengeflüster.
Seid's jetzt endlich fertig? Das war Datengeflüster für heute. Wir freuen uns über euer Feedback. Ihr habt Fragen oder Themenwünsche für zukünftige Folgen? Dann schreibt uns eine Mail an datengeflüster@quorum.at. Weitere Infos zur aktuellen Folge findet ihr unter den Shownotes und bei quorum.at. Datengeflüster, eine Produktion von Quorum und NetApp.